Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Ja, und letzterer begrüßt euch zu Folge 89, eine Ausgabe, die noch keinen Titel hat. Da sind wir noch ein bisschen unsicher, vielleicht entwickelt er sich ja jetzt im Laufe unseres Gesprächs. Jan, bevor ich was sage, kurzes Anekdötchen. Wenn ich rausfinden will, wie es um meinen Lieblingsverein steht, dann befrage ich das sogenannte Rondometer.
Ja? Ja, ich wusste nicht, dass mir dieser Name anhängt, aber frag es gerne mal.
Ja, das war mein Geheimnis bisher. Ja. Das bedeutet, ich rufe dich an, ja, und wenn du sagst, Alter, wann zeichnen wir auf? Ja. Dann sieht's gut aus. Ja. Und wenn du wie heute sagst, oh komm, Alter, bringen wir es hinter uns. Ja. Dann ist offenbar etwas passiert, was wir im Jahr 2022 nicht mehr für möglich gehalten haben, nämlich wir haben verloren, mein Freund. Wie geht es dir?
Ja, du liest mich wie ein offenes Buch, kann man sagen. Ja, es ist in der Tat so, dass ich etwas frustriert bin, obwohl ich sagen muss, Spielverlauf und sportliche Leistung an sich, reden wir ja nachher noch drüber, hat mich jetzt gar nicht so getreten, aber alles andere, was sich der liebe Fußballgott für uns Werder-Fans an diesem Wochenende überlegt hat, ich sag nur Verletzungspech, macht mir schon zu schaffen.
Ja, das Rondometer jetzt im Worum Podcast Fanshop.
Ja, genau. Er hat nur eine Negativskala.
Ja, ja, richtig. Die nach unten hin offene, ja, Richterskala.
Hey, Rondo.
Aber du sagtest gerade Spoiler, so ein echter Spoiler ist es nicht mehr. Denn wir zeichnen erst am Montag auf und die Folge wird auch kein Kindergeburtstag, denn der war gestern, mein Freund.
Richtig, wir hätten gerne gestern aufgezeichnet, aber meine Kleine wurde 8 und wir haben versucht, unter den gegebenen Umständen einen schönen Tag miteinander zu verbringen, was auch ganz gut geklappt hat. Sie hat sich sehr gefreut. Alles gut, aber dazu gehörte eben auch, dass sie länger aufbleiben durfte und deswegen haben wir gestern die Aufnahme auf heute verschoben. Und wer dafür kein Verständnis hat, der möge, weiß ich nicht, sich mit faulen Tomaten bewerfen lassen.
Von ich muss als erstes mal sagen, du hast das jetzt ein bisschen besser rübergebracht als der Sebastian Kurz, der Österreichs Kanzler, weißt du noch, der irgendwie von Korruptionsvorwürfen und Anklage so mit einem Fuß schon im Gefängnis. Und dann trat er aber zurück mit den Worten, ja, ich habe die Geburt meines Kindes, da habe ich in die Augen meines Babys geschaut und da habe ich gesehen, es gibt Wichtigeres im Leben als Politik. Nein, ja, so ist es nicht.
Unter anderem ein Gehaltscheck, der das Fünffache von dem beträgt, was ich bisher jährlich verdient habe.
Ja. Darf ich noch kurz deine Mutter grüßen? Ja. Hallo Margot, gut, dass du Jan auch schon ermahnt hast.
Ja, ja, wirklich. Ich habe sie angerufen, wollte mit ihr eigentlich das kommende Wochenende besprechen, planungstechnisch, weil auch wieder ein Spoiler, du und ich, wir werden im Stadion sein und das bedarf dann in Bremen immer noch so ein bisschen Vorplanung. Erstes Wort, was meine Mutter am Telefon zu mir sagt, ist nicht, hallo mein Sohn, wie geht es dir? Schön, dich zu hören. Sie sagt, wo ist der Podcast, Mann? So, okay. Prioritäten, ja. Mutter, so wichtig.
Ja, das Rondu-Mama-Meter. Ja. Sozusagen. Nee, ey, da muss man ja mal sagen, und ich sag's mal auf gut Deutsch, wie auf dem Montagsspaziergang, ne? Da haben wir richtig was auf die Fresse gekriegt dieses Wochenende.
Ja. Das kann man ohne Umschweife so sagen. Und das macht entsprechend viel mit meinem Kopf zumindest, wenn ich jetzt auf die nächsten Wochen bis zum Saisonende blicke. Und ich als gebranntes Kind mittlerweile, und du ja sicherlich auch, als Werder-Fan hat man die letzten Jahre solche Rückschläge mit stoischer Ruhe und etwas Fatalismus zur Kenntnis genommen. Jetzt, wo es uns wieder ganz gut ging und es wirklich auch sportlich um einen positiven Erfolg geht, sehe ich meine Fälle davon schwimmen so ein bisschen. Aber that's just me.
Dieses leichte Überheblichkeitsgefühl, das löst sich so ein bisschen auf gerade. Ja, ne? Nee, man muss ja erstmal sagen, ne, Serie gerissen, okay, ne? Aber wir hatten 10 Spiele nicht verloren, 28 von 30 möglichen Punkten. Dass da irgendwann mal wieder eine Niederlage kommt, war ja jetzt keine große Überraschung.
Nee, und ganz ehrlich, Heidenheim hat das Ding auch verdient gewonnen, muss man ja mal sagen.
Ja, meine Angst wurde größer, als am Samstag die ersten Ergebnisse eintrudelten und am Freitag ja auch schon und die Konkurrenz in Anführungszeichen nur 1:1 gespielt hat. Ja. Und ja, auch auf Twitter schon einiges abging von wegen, nächstes 6-Punkte-Spiel und ist das vielleicht schon, vielleicht auch kein Matchball, aber ein Satzball. Lieben Gruß, nicht despektierlich gemeint jetzt, ne? Aber da dachte ich schon so, weiß ich nicht. Auswärts Heidenheim, das ist echt, das ist
ein dickes Brett.
Ja, und es war genau so, wie man es dann erwartet hatte. So, Frank Schmidt hatte sich da. Wir sprechen jetzt zuerst über das Spiel.
Ja, ne? Natürlich.
Frank Schmidt hatte sich da wirklich eine gute Taktik zurechtgelegt, muss man sagen. Und es wurde dann genauso eklig und kratzbürstig irgendwie auf dem Feld und laufintensiv, wie man das erwarten musste.
Ja.
Und ja, als man dann die ersten Minuten gesehen hatte und sich auch von dem Schock erholt hatte, okay, Toprak spielt nicht, naja, das können wir vielleicht verschmerzen. Nee.
Nee, konnten wir in der Tat nicht. Wobei ich auch sagen muss, das mag dann aber auch wieder meiner grün-weißen Brille geschuldet gewesen sein. Ich fand uns gegen einen wirklich starken Gegner entsprechend gar nicht so schlecht. Ne?
Muss ich auch sagen.
Ja. Wir hatten uns ja auch während des Spiels immer mal wieder geschrieben und du hast relativ früh, dann nach den ersten Szenen, wo man einfach dachte, verdammt, hatten wir kurz gesprochen und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, und das stimmt auch, du sagtest den Begriff fehlendes Spielglück. Und das sehe ich in der Tat genauso, weil zum einen hatten wir es mit einem Torhüter in Weltform zu tun, ja. Was der rausgefischt hat, war wirklich krass. Mhm. Und dann hast du halt eben auch noch Pech gehabt mit dem Pfostenschuss von Leo. Weil wenn das Ding fällt, dann läuft das Spiel halt auch anders und dann kommt Postwenden kurz vor der Pause, dann noch dieses Traumtor.
Ja. Ja,
also lief einfach wirklich denkbar ungünstig alles und das Ganze wurde dann ja wirklich nur noch getoppt von der schweren Verletzung von Marco Friedl in der ersten Halbzeit.
Ja, also würde ich mich auch anschließen, ne? Ich denke, offensiv war das eigentlich, es war nicht ganz so leicht, es war nicht so, dass wir uns da so leicht durchtanzen konnten wie gegen andere Gegner, aber es gab eine Menge gute Chancen, die in anderen Spielen gereicht haben, um zu gewinnen. Ja, ich glaube, wir hatten mehr Hochkaräter als gegen Dresden zum Beispiel.
Ja.
Ne? Haben aber gegen Dresden dann durch individuelle Klasse und starke Stürmer in den richtigen Momenten die Tore gemacht und dann ist das nicht mehr so aufgefallen, dass wir hinten ganz schön geschwommen sind.
Ja,
ja, das war ja gegen Dresden auch so. So. Heidenheim war diesmal so ein bisschen andersrum, ne? Da hatten die das Spielglück auf ihrer Seite, kriegen das Ding hinten nicht, hatten einen starken Keeper und schießen dann wirklich mit einem Sonntagsschuss, Klammer auf, so wie Duxi, ja, treffen die dann diesmal und bei uns geht der Ball an Pfosten.
Ja.
So, das ist, ja, und dann steht es halt plötzlich andersrum. Und was mir nur Angst gemacht hat und wo ich meinte, es geht nicht immer so einfach weiter, war, dass wie deutlich wurde, dass hinten unsere Schwächen, dass da hinten doch einige Baustellen sind und was ja auch schon in den Spielen davor ansatzweise zu sehen war, aber noch viel von Ömer dann weggearbeitet wurde.
Ja. Naja, und du hast halt eben jetzt auf einmal, das fand ich dann auch bemerkenswert, auch in der eigenen Wahrnehmung, ne? Du hast ein Spiel begonnen ohne den Abwehrchef, ohne den Captain, ohne den Turm, sag ich jetzt mal. Dann, dann hast du als Ersatz notgedrungenerweise mit Mai jemanden, der jetzt wenig Spielpraxis gesammelt hat die letzten Wochen und der entsprechend verunsichert wirkte. Dann fällt der zweite Leistungsträger der letzten Monate mit Friedl aus, ja. Und auf einmal stehst du da mit einer absoluten Rumpfabwehr. Du stehst auf einmal da in der Innenverteidigung mit Jung, Veljkovic und als Mai dann runter musste, wer war dann der dritte? Ne, haben sie umgestellt auf Viererkette. Mussten sie dann umstellen auf Viererkette, ja.
Na, dann kam Rapp ja, ne, und hat dann praktisch ja hinten rechts im Prinzip ja die Position.
Genau, in der Viererkette
übernommen.
Und Agu dann auf links.
Ja.
Damit Jung in die Mitte, also dann war es ja wirklich ein anderes System, eine langsamere Innenverteidigung, Und du hast halt gesehen, es war nur noch Konzentration und Arbeit, und Spielkultur hatte nicht mehr viel damit zu tun, was ja absolut verständlich ist. So.
Ja, natürlich, klar. Du hast keine Abstimmung, du hast keine eingespielten Abläufe, und du hast vor allem durch den Ausfall von Ömer ja schon von Beginn an gemerkt, dass da niemand mehr ist, der die Leute stellt.
Ja.
Ne? Ja, genau. Der sagt, du gehst dahin, die Aufteilung stimmte nicht. Man merkte halt auch, dass Veljkovic das nicht 1:1 ersetzen konnte. Also Veljko auf seiner halbrechten Position in der Dreierkette, dass es ihm mehr liegt, wenn ihm einer sagt, geh dahin, mach den Raum zu, als wenn er derjenige sein muss.
Ja, ja, genau.
So, und dann hattest du halt Lars-Lukas May auf der Veljkovic-Position, dem die ersten Aktionen misslungen sind und daraufhin komplett verunsichert war.
Ja, komplett, ne?
Ja. Was die Sache dann noch verstärkt hat, war, dass Weiser auf dem Flügel mega offensiv war.
Ja.
Und auch, also nach vorne in der ersten Halbzeit wieder der beste Mann
war. Ja, genau. Bernd Stark, was wollte ich gerade sagen, ja.
Aber das natürlich dann in der Rückwärtsbewegung durch diese offensive Interpretation mit May dahinter plötzlich Löcher waren.
Ja, ja, wirklich.
Wo du auch merktest, so, dass May manchmal erstmal gucken musste, rechts, links, wo muss ich hinlaufen?
Ne? Und halt auch tempomäßig klar unterlegen war, ne? Der hat ja wirklich gefühlt jedes Laufduell verloren.
Ja, ja, gut, weil er aber auch gezwungen war, sozusagen als eine Art Rechtsverteidiger mit seiner Statur und seiner Spielweise, die ja eher darauf ausgelegt ist, Leute wie Terodde und Verhoek zu bekämpfen, dass er ja nun einfach kein Sprinter ist.
Ja,
ne?
Und
wie gesagt, Weiser da auch Probleme hatte, und ja, so fiel dann ja auch das 1:0 für die, was wie gesagt ein Sonntagsschuss war, aber schon in der Entstehung im Prinzip alle Probleme, die wir hatten, in eine Szene reingepackt hat.
Ja. May kommt halt in die 4 Zweikämpfe, die er versucht hat zu führen, kommt er in alle zu spät in der Szene. Also er läuft ja wirklich einfach nur hinter dem Ball her.
Ja, genau.
Er läuft einfach nur hinter den Ball her und kommt halt nie ran an den Gegner, ja. Und dann hat er freie Schussbahn und trifft ihn perfekt und setzt ihn gut. Also, ja.
Ja, aber der Mann, der da freie Schussbahn hat, ist Kühlwetter. Ja? Mhm. Der ist aufgestellt als rechtsoffensiv Außenstürmer, Schrägstrich Mittelfeld. Ja. Ja? Der holt sich den Ball da links an der Eckfahne,
genau.
Gefühlt.
Ja, genau.
Ja? Und du hast dann nämlich noch ein Problem gesehen, und das ist nämlich, dass Grosso sein Gegenspieler in Manndeckung hatte und den verfolgt hat, auch da in diese Ecke, in dieses Getümmel rein.
Ja.
Und plötzlich der Raum vor unserem Strafraum unbesetzt war.
Ja.
Ne? Gut, du musst den dann auch noch so reinschießen. Macht auch nicht jeder in der zweiten Liga. Und ne, mit Verlaub, Herr Kühlwetter, vielleicht 2-mal im Leben.
Ja.
Ja. Aber ja, es kam halt alles zusammen, und deswegen kam, ich glaube, in der Halbzeit hatten wir kurz geschnackt, irgendwie war dann die Analyse Spielglück, fehlendes Spielglück bei uns, war dann nicht ganz unzutreffend. Denn wie gesagt, man muss halt auch sagen, dass vorne wir ja auch große Chancen hatten.
Genau.
Ne? Und ich glaube, Kevin Müller heißt der Mann, wo man noch so ein bisschen Haut sehen konnte auf den Armen, auf den zu tätowierten Armen, der da aber einiges, ey, geil rausgefischt hat. Ich erinnere mich an diesen Kopfball von Lücke,
genau.
Wo ich schon sicher war, dass der drin, ne, das war, also, das war Flanke von Agu, glaube ich.
Ja, eine geile Flanke
der
von
Agu. Der war relativ frisch drin, ne, wo er über links kommt und ihn dann mit rechts reinflankt.
Hat auch ein paar Lücke gute 1-gegen-1 gehabt, ne, ja.
Ja. Aber auch er ist ein Spieler, der, wo du gemerkt hast, das ist ein anderes Setting, als wenn dann Toni Jung spielt auf der Seite, der halt die Schnelligkeit nicht mitbringt, aber halt ein Stellungsspiel mitbringt.
Ja.
Und Agu halt auch jemand, der es, glaube ich, lieber hat, wenn hinten der Papa sagt, jetzt gehst du drauf, den Raum stellst du zu.
Ja, und der sich halt rechts auch einfach wohler fühlt, ne?
Ja.
Ja, also da bin ich bei dir. Das ist dann in der Summe einfach wirklich unglücklich gewesen. Aber was mich halt eben wirklich mehr abfuckt, ist echt, das ist bei Toprak jetzt nicht nur irgendwie, keine Ahnung, hat sich beim Warmmachen vertreten, sondern halt Sehnenverletzung in der Wade, ja, heißt mehrere Wochen. Die Wade hat Toprak immer länger außer Gefecht gesetzt als prognostiziert in der Vergangenheit bei Werder, und das ist ja nicht das erste Mal Wade, sodass ich wirklich Schiss habe, dass der den Rest der Saison ausfällt.
Ja, Wade ist ja wirklich die Dauerbaustelle bei ihm. Und Verletzung, glaube ich, im Abschlusstraining zugezogen, ne? Der ist gar nicht mitgefahren.
Ja, genau.
So, also klassische Werder Bremen-Meldung.
Ja, und dann kommt halt eben jetzt gerade auch noch die Meldung von Frank Baumann, der halt eben auch bei Marco Friedl sagt, Beckenprellung, Bauchmuskelverletzung, sie befürchten bei dem ebenfalls mehrere Wochen. Ja, das wird eine interessante Geschichte. Deswegen bin ich mal sehr gespannt auf deine Rate, die Aufstellung nachher.
Ja, also so weit sind wir noch nicht. Nee. Ne? Ich wollte erst mal sagen, Baumann raus, ja. Ne? Nach dem Spiel. Ja, genau. Ist der Mann ja wohl nicht mehr zu halten. Ne? Und immer mal die Trainerfrage, schade, dass Felix Magath weg ist.
Ja, genau. Ja.
Dann ist auch so eine Meldung, wo man denkt, bin ich zurück in den 90ern.
Tränen gelacht, wirklich. Als ich sag mal, Büskens Putin, zu Schalke und dann Magath zu Hertha.
Ja, Putin ist nicht mehr der einzige Despot in Europa. Felix Magath ist zurück. sein Spitzname damals, kann ich mich erinnern, in Wolfsburg nannten ihn die Spieler Saddam.
Ja.
Ja, so ist das. Wenn der eigene Verein irgendwie nicht abgeliefert hat, ist man froh, wenn man nach unten noch treten kann. Danke, Hertha.
Ja. Und auch bemerkenswert, eine weitere Station, wo man jedes Mal kopfschüttelnd zurückbleibt, wenn Taifun Korkut nach nur wenigen Wochen wieder fliegt. Und trotzdem kriegt er immer wieder Jobs, wo du denkst so, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich erinnere nur an das Engagement bei Leverkusen.
Stimmt.
Ne? Und bei Hertha.
Ja, er ist ja übrigens der zweite Trainer bei Hertha, der auf jeden Fall die Saison zu Ende macht.
Ja.
Glaube ich, ja, ne?
Ja. Mit Film. Genau.
Um nochmal hier jetzt nicht gleich in die komplette Häme zu verfallen, nochmal kurz zurück zu den Verletzungen. Kannst du dich erinnern, in Folge 87b?
Ja.
Hatten wir am Ende dazu aufgerufen und hatten gesagt, wer gefährliches medizinisches Halbwissen hat, möge doch bitte mal erklären, warum wir jetzt so lange verletzungsfrei geblieben sind. Bitte keine Zuschriften mehr, das Thema hat sich erledigt.
Ja, genau. Außerdem auch an alle Leute, die das dankbar aufgenommen haben, um uns postwendend nach der Verletzung von Toprak und Friedl Jinxerei vorzuwerfen.
Ja.
Gern geschehen.
Ja, ihr habt recht. Ja. Wir haben ja schon ein schlechtes Gewissen.
Ja, genau.
Nee, wie gesagt, kam vieles zusammen. Und dann ja auch noch, wir können ja gleich nochmal zum Spiel zurückkommen.
Ja.
Aber wo wir gerade bei Hiobsbotschaften waren. Und dann ja auch noch am Sonntag Nürnberg und Schalke, beide mit souveränen 3-0 Auswärtssiegen. Ja, genau. Ich habe Hannover gegen Nürnberg gesehen,
ja.
Auf der Intendantenleitung. Und ich muss wirklich sagen, ey, souverän.
Ja.
Ja. Wirklich souverän.
Ja, ja, die können das schon.
Ja, ja.
Und Schalke, hast du Schalke irgendwie Zusammenfassung gesehen?
Nee, von Schalke habe ich gar nichts gesehen.
Ja. Du? Nee, ich auch nicht. Aber
mit welcher Berechtigung machen wir einen Fußball-Podcast eigentlich?
Genau. Du meinst, weil wir keine Zeit haben, uns die wichtigen Spiele der Liga anzugucken.
Ja.
Aber das war ja dann der erste Auftritt von Büskens, ne? Würde sagen, hat sich schon jetzt gelohnt.
Ich glaube, ich will nichts Falsches sagen, aber ich meine, er war noch gar nicht dabei.
Ah, okay. Ja, dann,
weil er ja auch noch Corona-Infektionen.
Ach, stimmt. Ja, ich erinnere mich, du hast recht. Ja, oh Gott.
Ja.
Na gut, okay. Aber gut, dann,
unter Felix Magath hätte er das schon lange rausgeschwitzt wahrscheinlich.
Genau, rausgelaufen aus dem Körper.
Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Also die ganze Konstellation und unser schöner Highfly ist wirklich ziemlich in sich zusammengefallen, und der kleinste Grund daran ist, dass wir mal wieder ein Spiel verloren haben eigentlich. Übrigens auch, meintest du ja auch schon und meinte, glaube ich, auch Ole Werner, auch verdient verloren.
Ja, ja.
Ne? Spielglück hin oder her, aber Heidenheim hat sich das wirklich erarbeitet.
Ja, und auch die Infa mit Hüsing und so, ne? Hüsing und auch Busch außen und so, haben einfach wirklich auch konzentrierte, gute defensive Leistung gebracht. Hüsing hat so viel abgeräumt. War beeindruckend. Fand ich, ja, war eine gute Leistung. Und jetzt müssen wir aber auch mal ehrlich sein, das wäre in der Tat dann wahrscheinlich eher jetzt meine Art, sich der Sache nochmal zu nähern. Wie berechtigt ist denn dieses, ist denn jetzt die Siegertsche Panikattacke nun wirklich? Weil auseinandergebrochen sind wir damit nichten. Ja? Die Mannschaft hat versucht, sich zu wehren, ja, gegen diese Rückschläge, die sie da erlitten haben.
Ja.
Sie machen mit dem Freistoß von Duxch dann ja auch noch wirklich, ich sag mal in Anführungsstrichen, rechtzeitig noch den Anschlusstreffer, um sich nicht komplett aufzugeben.
Richtig.
Ich merke bei mir halt selbst, dass ich gerade eher so gegen diese diffuse Panikwelle ankämpfe, die mir die letzten 5 Werder-Jahre so eingebrannt haben. Aber wenn man mal versucht, irgendwie objektiv drauf zu gucken, gibt es denn wirklich Grund zur maximalen Sorge? Weil wir reden ja eigentlich schon wieder, oder ich zumindest, rede schon wieder fast so, als wenn ich berechtigte Zweifel daran habe, dass diese Mannschaft jemals wieder sich erholt von diesem Schock. Und ich glaube, eher andersrum wird ein Schuh draus. Ne? Also es gibt ja eigentlich mehr Zeichen dafür, dass die Mannschaft da versucht, mit einer jetzt erst recht Haltung irgendwie durchzugehen, oder?
Ja, das Rondometer ist gerade vom Tisch gefallen.
Nee, das Rondometer arbeitet sich von minus 10 in Richtung minus 3.
Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube rein punktemäßig, ne, dass wir jetzt zwar Dritter sind, aber punktgleicher mit dem Ersten und dem Zweiten, die da ja im Prinzip schon die ganze Saison oben stehen. Und wir ja durch diese Serie, also wir kamen ja von Platz 9, das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn man uns, glaube ich, damals gesagt hätte, nach dieser Impfpassfälscher-Geschichte und diesem nahezu Komplettzusammenbruch, dass wir jetzt Mitte März auf dem Aufstiegsplatz stehen,
ja,
dann hätten wir das genommen.
Ja,
auf weißt jeden du? Fall, ja. So, und punktemäßig ist das gar nicht so das große Ding. Auch dass jetzt Nürnberg und Schalke, ich glaube, 4 Punkte hinter uns sind, auch das macht mir jetzt noch keine Riesenangst.
Nee, das stimmt.
So, und auch was die Leistung angeht und so weiter, war da auch kein Hänger und auch keine Planlosigkeit und ne, so, wie man das dann teilweise ja auch noch in der Anfangszeit ja häufig gesehen hat, ne, dass du ein Gegentor kriegst und dann stehst du da mit Hose runter, Blockflötengesicht, weißt du, Hinspiel Darmstadt und solche Geschichten. So, aber das Einzige, wo ich denke, bitte geraten Sie jetzt in Panik, ist wirklich die Frage, kriegen wir die Abwehr? Kriegt Ole die Abwehr wieder zusammengeklöppelt?
Mhm.
Ne? Ja. Immer unter dem, auch im Hinterkopf, wenn man weiß, dass die ja nun vorher auch schon nicht unser Glanzstück war.
Aber jetzt mal eine Einschätzungsfrage. Glaubst du, dass beispielsweise jemand wie Grosso ohne Probleme in der Lage wäre, das Aufgabenfeld zu switchen? Also wenn man jetzt sagen würde, man zöge ihn zurück in die Innenverteidigung, was ja durchaus zumindest in den Überlegungen eine Rolle spielen muss, wenn du dir Skillset anguckst und was du im Mittelfeld noch für Ersatzleute hättest und so.
Was du in der Abwehr nicht mehr hast.
Ja, genau. Glaubst du, das ist jemand, dem das relativ leicht fallen würde oder birgt das trotz allem wirklich massives Abstimmungsfehlerpotenzial?
Nee, ich glaube sogar, das ist, wenn du mich jetzt so direkt fragst, würde ich das sogar für die einzige oder für die beste Möglichkeit halten, das aufzufangen.
Wenn du weiter Fünferkette spielen willst, ne?
Genau, ja. Wenn man denn, das ist dann halt die große Frage, ja, ne?
Genau.
Stellt er um auf Viererkette, das birgt natürlich noch mehr Abstimmungsprobleme.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite hat er jetzt halt auch eine Woche Zeit, das einzustudieren.
Und er hat doch aber auch das, Grosso hat doch auch das Standing im Team, diese Toprak-Organisatorenrolle zu übernehmen, oder nicht?
Richtig, ja. Und da sehe ich sonst keinen anderen, ja. Denn Veljkovic hatte es nicht.
Genau. Ne? Jung und eventuell noch.
Nee, aber auch vom ganzen Standing im Team, ja. Auch wenn du dir aus der letzten Woche die Interviews durchliest und anhörst, wo Grosso ja auch gesagt hat, ey, natürlich, wir Alten gehen natürlich voran und sind die Führungsspieler und sprechen uns auch auf dem Platz ab, wenn irgendwas nicht so richtig läuft und übernehmen dann die Verantwortung. dann sehe ich eigentlich, gesetzt den Fall, er will bei der Dreier- bzw. Fünferkette bleiben, sehe ich nur die Option jetzt nach dem gescheiterten Versuch mit Welko und Mai gegen Darmstadt mit Grosso als Leader auf der Toprak-Position zu spielen, damit du neben ihn Veljko stellen kannst auf seiner angestammten
Ja,
Position
und
und dann
jung.
links den Friedel-Ausfall kompensierst mit einem Linksfuß-Innenverteidiger, der auch Erfahrung hat,
Ja.
mit Toni Jung.
Ja, genau. So, das wäre, glaube ich, auch meine Favorisierung, weil ich die Viererkette hat mir nicht gefallen in der Abstimmung. Da würde ich wirklich versuchen, wenn es vertretbar ist, wieder auf das alte Konstrukt zurückzukommen, weil
War
da
das denn überhaupt eine richtige Viererkette?
es
Ich weiß nicht, so richtig Viererkette sah mir das gar nicht aus manchmal.
Ja,
Also,
weil Grosso sich immer
Veljkovic
wieder
stand
fallen
ja,
lassen, ne? Aber
ja, aber Veljkovic stand ja immer noch mehr oder weniger in der Mitte, hatte Jung links neben sich und rechts dann Rapp neben sich.
ja.
Dann spielte Weiser weiterhin rechts auf dem
Ja, viel
Flügel und
weiter
Adu
vorne, genau,
links.
ja.
Also, ja, es war irgendwie so ein komische, ja, weiß ich nicht, aber.
Auf jeden Fall sah es anders aus, als wir es gewohnt waren, aus der Not geboren. Ja.
Ja.
Aber um den Ball auch nochmal aufzugreifen, von wegen, ne, die anderen Mannschaften punkten auch und so. Mein lieber Freund Jensen, der ja wirklich genauso ein Fußballbekloppter ist wie wir, der hat
Schön groß.
ja, der hat sich von einem Tag oder so hat er sich mal die Mühe gemacht und hat mal irgendwie sich angeguckt, wer aus der Top 7 Spitzengruppe eigentlich noch wie viele Spiele gegen andere aus dieser Spitzengruppe hat. Und das ist eine geile Statistik. Und zwar sind das von den 7 Teams, die jetzt gerade Erster bis Siebter sind, spielen fast alle noch irre oft gegeneinander. Also Darmstadt muss bis zum Ende der Saison noch gegen 4 Teams aus den Top 7 spielen.
Ja.
St. Pauli gegen 5.
Ja.
Werder gegen 4.
Ja.
Nürnberg gegen 5. Schalke gegen 5. Heidenheim gegen 3 und Hamburg gegen 0.
Okay.
Also das, auf der anderen Seite wird aber auch ein Schuh draus, ne? Gerade die ersten, ich sage jetzt einfach mal, die ersten 5 haben noch 4 bzw. 5 Spiele gegen Teams aus der Topgruppe.
Wer ist Hamburg?
Ja, genau. Und
Ja,
das finde ich sehr,
Entschuldigung.
sehr interessant, ne? Weil das wird halt eben, es ist nicht nur für uns jetzt irgendwie die harten Wochen des Saisonfinales, sondern das gilt im Prinzip für die ersten 5. Die haben alle
Ja.
noch Spiele, wirklich schwere Spiele gegen die Top-Teams.
Ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, es kommt ja nicht nur auf die Top-Teams an, sondern du hast ja auch Gegner, die beißen und kratzen, für die es noch um den
Ja,
Klassenerhalt geht. Ja,
genau.
das sind ja auch keine Spaziergänge.
Das trifft dann
Ja.
auf den HSV zu.
Ja. Ja, aber das ist, weiß ich nicht. Also da, das ist mir auch einfach, das war mir auch letzte Woche, habe ich auch gesagt, das war mir einfach noch zu früh, um da schon Prosecco aufzumachen.
Ja, aber wer wollte das denn? Also ich
Naja,
nicht.
ich erinnere mich an jemanden, der meinte, es sind ja nur noch 9 Spiele.
Ja, aber das bedeutet auch nicht, dass wir praktisch schon durch sind. Aber
Ja,
leicht
okay.
verkürzt dargestellt.
Das stimmt. Und selbst wenn wir in Heidenheim gewonnen hätten, ja,
Ja.
dann hätten wir jetzt 50 Punkte, dann wäre es auch nur ein Spiel Niederlage mehr oder weniger, dann wäre man auch noch nicht durch gewesen. Also ich fand eigentlich den Begriff 6-Punkte-Spiel auch nicht passend. Ja, der passte für viele andere wichtige Spiele beim HSV und so weiter, Paderborn, ja. Zu dem Zeitpunkt der Saison hat das gepasst, ja, richtungsweisendes Spiel und so, hatten wir schon eine Menge. Jetzt in Heidenheim fand ich das gar nicht so und ich finde auch, diese Niederlage kommt zumindest nicht zum falschen Zeitpunkt, wenn
Ja.
du davon ausgehst, dass irgendwann mal wieder eine kommen
Ja.
muss, dann am liebsten
Ja.
jetzt, ne, weil du damit auch weißt, im nächsten Spiel gegen Darmstadt, jetzt ist da auch wieder mehr, ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Dampf irgendwie.
Sinne schärfen, ne?
Ja,
Ja.
und ein bisschen mehr, ich zauber das Wort nochmal aus dem Hut von Ole, was mir so gut, ein bisschen mehr Wertschätzung.
Ja.
Nicht, dass die in Heidenheim gefehlt hätte, aber ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Herangehensweise der Mannschaft, wenn die nächste Woche, und wir sind da,
Warte mal eben.
Wenn die nächste Woche ins volle Weserstadion kommt und schon weiß,
ja, vor allem ins
wir
volle
sind
Weserstadion.
Nicht mehr Erster, ja, wir können auch noch Spiele verlieren und der Papa ist nicht dabei.
Ja, ja, das stimmt. Aber volles Weserstadion ist ein gutes Stichwort. Also wenn alles so läuft, wie es jetzt genehmigt worden ist, dann ist das Weserstadion wieder ausverkauft. Du hast mit Sicherheit den Spirit in der Mannschaft, dass die sagen, ey, das erste Mal wieder volle Bude, den Fehler aus Heidenheim, den machen wir nicht nochmal, jetzt sind wir alle Messer zwischen den Zähnen und gib ihn. Also das wird spannend, das wird auf jeden Fall extrem spannend. Und Darmstadt hatte ja jetzt auch nicht gewonnen, die haben 1-1 gespielt, gegen wen nochmal?
Gegen Sandhausen.
Gegen Sandhausen, ja, also marschieren ist halt auch anders, ne?
Ja, richtig, ja. Aber das merkst du halt auch, da kriegst du nichts geschenkt in der zweiten Liga. Nee,
genau. Das ist alles wirklich eng beieinander. Aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass ich als Fan in das Stadion gehe und ich bin ja eher ein Kandidat für sowas und da denke, oh mein Gott, wir werden alle sterben, sondern das ist jetzt ein Spiel auf Messerschneide, wie Gerd Rubenbauer gerne mal gesagt hat.
Ja, das wird ein geiles Spiel und genauso kannst du auch davon ausgehen, dass Darmstadt auch brennen wird.
Ja, klar.
Ne? So, die werden auch heiß sein irgendwie. Und die haben halt auch einen Trainer mit Lieberknecht, muss man auch sagen, der das auch kann, der ja auch schon mit Braunschweig aufgestiegen ist. Mhm. Ne? Und der halt auch genug Erfahrung hat, um die Mannschaft darauf einzustellen, sich da nicht einschüchtern zu lassen, weil wir werden sehr laut sein.
Ja,
ja. Ja, es wird wirklich brennen. So. Mhm. Und ja, und auch St. Pauli lässt Punkte liegen.
Mhm, genau.
Ne, so, in Dresden 1-1, was auch, denke ich mal, auf Augenhöhe war. Also erste Halbzeit, da habe ich Ausschnitte gesehen. Hätte Dresden auch schon 3 machen können, ähnlich wie gegen uns. Zweite Halbzeit war Pauli dann dominant, ne, und hätten auch noch gewinnen können. Aber ja, auch da ist einem nochmal klar geworden, ey, das 2-1 zu Hause gegen Dresden von uns, das sah jetzt auch nicht wahnsinnig hübsch aus und spektakulär, aber das muss man auch erstmal hinkriegen.
Ja, ja, und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Darmstadt, gut, letzten fünf Spiele haben sie nicht verloren, haben allerdings in Anführungsstrichen auch nur 9 von 15 möglichen geholt, aber haben halt vor Sandhausen dann noch Heidenheim geschlagen, ne?
Ja.
Haben 3-2 gegen Heidenheim gewonnen, davor Dresden geschlagen, aber dann auf der anderen Seite auch wieder unentschieden gegen Rostock gespielt. Ist bei denen auch unterm Strich eher durchwachsen, aber sie stehen nicht umsonst da, wo sie stehen, nämlich auf Platz 1.
Richtig.
Ja.
Ne? Und zwar konstant auch.
Ja.
Ne? Muss man auch sagen. Also das ist Hut ab dafür und genauso, ne, um es nochmal klarzustellen, also auch Heidenheim, weiß ich nicht. Es wäre, glaube ich, respektlos, jetzt drüber rumzumotzen, dass wir da nicht auch gewonnen haben.
Naja, aber motzen ist ja sowieso, ne? Also Heidenheim, stärkstes Heimteam der Liga. Ja?
Ja.
Ein Spiel verloren zu Hause, das war gegen St. Pauli in der Hinrunde. Und die sind alles andere als aus dem Rennen mit dem Sieg gegen uns. Das ist genau das, was die Motivationsspritze war, die Frank Schmidt auch 100% genutzt hat. Ja?
Richtig,
das Ding musst du gewinnen, um dran zu bleiben.
Für die war es wirklich ein 6-Punkt, ein richtungsweisendes Spiel. Ne?
Ja.
Vor allem, wenn man auch sieht, wie schnell du abstürzen kannst in der Tabelle.
Ja.
Ne? Paderborn ist mittlerweile dichter dran an der Abstiegsrelegation als am Aufstieg.
Ja,
ne? Die hatten wir noch bis der ewige Sven Michel den Verein verlassen hat, hatten wir die noch als Mithauptkonkurrenten auf dem Zettel.
Ja, stimmt.
Regensburg ist in Abstiegsgefahr.
Ja.
Ne, die waren auch noch, als Ole übernommen hat, war Regensburg Dritter oder so.
Genau.
Ne, also das sind schon wirklich, das Gefälle ist groß. Gefälle ist nicht groß, sondern es ist so eng, aber du kannst schnell fallen.
Die Absturzgefahr ist groß, ja genau.
Komm, vergiss es.
Ja, war schon ein langer Tag, Herr Kuhlmann.
Habe ich mich verrannt.
Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich mega aufs Wochenende, weil das ist dann ja jetzt auch etwas, was wir als Werder-Fans, wonach wir uns ja im Prinzip eigentlich seit Jahren sehen, ne? Positiver Stress. So, weil es geht ja jetzt wirklich um sportlichen Erfolg und es ist spannend und es geht nicht um Existenzkampf und es ist spannend und mega geil dann auch nicht zuletzt wir beide dann mal wieder dabei sein zu können. So.
Ja.
Und das letzte Mal, als wir im Stadion waren, war es 3-0 gegen Heidenheim, oder?
Ja.
Ja, ich meine, ja.
Nee, das letzte Mal, dass wir zusammen im Stadion waren, war es ein 3-2 beim HSV, mein Freund.
Ach stimmt, ja, ich meine im Weserstadion.
Ja, hast du recht.
Ach, da war ja im Norden wieder, war ja was, stimmt. Ja. Naja, aber dann nähern wir uns doch jetzt im Prinzip eigentlich auch schon mal so ein bisschen den Blick auf das Darmstadt-Spiel, weil mal abgesehen davon, dass Bude ausverkauft, die Infektionslage das zulässt, das wird stimmungstechnisch der Knaller. 2030 wird ja ein Flutlichtspiel, das Wetter soll vorzüglich werden, habe ich gesehen.
Ja, okay.
Und du hast mir ja im Vorgespräch sogar noch erzählt, dass wir eventuell auch wieder den einen oder anderen deiner Kumpels aus dem Froggies zu sehen bekommen.
Ja, die auch deine Kumpels sind, mein Freund.
Ja, aber du bist ja Mitglied im Fanclub. Das ist ja noch eine andere Liga.
Ich soll dich schön grüßen. Die fanden dich alle sehr nett, haben dann aber erst nach dem HSV-Spiel rausgefunden, dass der Derby-Siegert auch Rondu ist. Und, dem folge ich schon seit Jahr. Da war die Ehrfurcht, ne?
Klingt auch immer noch plötzlich so ein bisschen cringe, ne? Mein Name ist Worum Rondo bei Twitter. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie Ihr liefert, wir liefern und Aufwerdern. Ja. Ihr Lieben, schönen Grüß zurück.
Bist du ein arroganter Typ geworden. Ja,
als wenn das jemals anders gewesen wäre. Auch einen ganz lieben Gruß zurück. Vielleicht sehen wir uns ja wirklich. Würde mich freuen. Aber komm, Gucken wir mal auf Darmstadt. Also, wir hatten ja es schon kurz angerissen.
Oh, warte mal eben. Mein Rechner hat sich gerade...
Ja, genau. So, Herzinfarkt vorbei. Ja. Und ich wollte mit dir gerade auf, wir haben es ja schon angerissen, aber lass uns doch mal jetzt gucken, was wird Ole Werner machen? Rate die Aufstellung, weil also jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass uns der Fußballgott nicht noch mehr Leistungsträger ins Lazarett schicken wird bis Samstag. Das reicht jetzt.
Obwohl es ja jetzt eigentlich wieder diese Werders Law.
Du meinst Kreuzbandriss, ja? Füllkrug morgen.
Ja, das, also ich hoffe nicht, dass das der Startschuss war für diese Nackenschlag-Serie, wie wir sie kennen, aber nee, gehen wir doch mal davon aus, dass die Ausfälle jetzt schon schlimm genug sind. Haben wir eine Kartenproblematik?
Ja, sicherlich, aber niemand, der ausfällt, sondern nur weitere, die sich einer Sperre näher bringen, wenn ich das richtig erinnere.
Okay.
Ich kann mal gucken, ob ich es auf die Schnelle finde.
Aber für Darmstadt keine weiteren
Ausfälle.
Nein,
soweit ich weiß nicht, genau.
Befürchten. Wie ist denn das bei Darmstadt überhaupt? Bei denen ist es ja auch so, dass die jetzt nicht jeden Ausfall so wegstecken können. Ne? Die haben ja jetzt nicht so eine breite Bank wie wir. Mhm. Sondern da ist ja auch die Frage, ob bei den Schlüsselspielern vielleicht nicht dabei sind.
Ich glaube, ein Stamminnenverteidiger ist gelb gesperrt, wenn mich nicht alles täuscht.
Oh, okay, das ist doch schon mal.
Das müsste ich gleich mal gucken. Da bin ich mir ehrlicherweise nicht zu 100% sicher, ob das stimmt. Das gucke ich aber gleich mal nach. So.
Meinst du mit Klaus Gjasula?
Ja, der ist da noch, ne?
Ja, klar ist der da noch. Und da ist halt die Frage, ob der, wird man nach 23 gelben Karten nicht auch wieder gesperrt? Ich weiß es gar nicht genau. 5 und 9 dürfte er schon locker haben.
Mal eben kurz gucken. Das bedeutet, das müssten ja Spieler mit 4 Karten sein, die jetzt bedroht sind, ne?
Na, bedroht nicht, also mich, da können wir nächste Ausgabe drüber sprechen. Okay. Mir geht es jetzt erstmal nur darum, fällt bei uns jemand aus oder fällt bei denen jetzt jemand aus?
Bei uns stehen mit 5 gelben Karten Bittencourt und Schmied, die haben ihre Sperren aber schon abgesessen, so.
Ja, beide schon.
Patrick Pfeiffer und Tobias Kempe bei Darmstadt haben 5 gelbe Karten. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob einer von beiden sich die 5. gerade geholt hat und demzufolge ausfällt. Das weiß ich ehrlich.
Ja, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass Pfeiffer ausfällt.
Ja.
Dass der gelb gesperrt ist. Das ist aber ein Stürmer.
Ach so, dann vielleicht Luca Pfeiffer. Das ist ein Abwehrspieler, kann das sein?
Nee, Luca Pfeiffer ist der.
Ist der Stürmer. Ja, nee, aber. Ja, aber dann Patrick Pfeiffer bei Darmstadt hat 5 gelbe Karten, dann ist das der Abwehrspieler, oder?
Das kann sein.
Oh Gott, ey. Gefährliches Halbwissen. Nee, also, lange Rede. Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht raus.
Pfeifen im Wald.
Ja, genau. Oder ich gehe mal ein. Gelbsperre, Darmstadt, Bremen. So, mal gucken, was er dann. Oh! Ah nee, oh Gott, 2016. Überschrift lautet von 2016: 5 Spieler von Darmstadt holen sich Gelbsperre ab. Ich so, oh. Ach nee, 14. Februar 2016. Okay. ja, nee, also finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Reichen wir nach. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass bei Werder, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass von Werder keiner betroffen ist. Sprich, legen wir mal den Fokus auf Rate, die Aufstellung, Defensive. Was glaubst du, wie wird's aussehen?
Ja, also ich glaube, dass wir an dem System nichts ändern.
Mhm.
Ja, weil das einfach zu viele Unsicherheiten birgt. Ja. Ich glaube, dass Grosso auf die Toprak-Position rutschen wird und zwischen Jung und Velkovic verteidigt. Was auch den Vorteil hätte, dass in den letzten Spielen immer deutlicher wurde, dass dieser Scharnierspieler Grosso bei uns, dass das auch so ein bisschen dekodiert war. Ja, Heidenheim hat das auch wieder so gemacht, dass sie Grosso so angelaufen haben, dass er sich selten drehen und das Spiel eröffnen konnte. Ne?
Ja.
Das heißt, wenn du ihn eine Position zurückziehst, hast du wieder ein bisschen mehr Stabilität in der Kette und du hast die Möglichkeit, einen neuen Spielertypen auf die 6 zu stellen. Ich glaube, dass rechts Weiser spielen wird und links Agu. Mhm. Und ich glaube, dass er dann auf der 6 auf Erfahrung setzen wird und dass da Rapp spielt, der ja auch ehemaliger Darmstädter ist, ganz nebenbei.
Ja, stimmt.
Glaube ich, ne? Der kam doch mit Anfang damals aus Darmstadt.
Ja, genau.
Worüber ich mir Gedanken mache, ist, dass ich auch die beiden Achter, Schmied und Leo, wirklich nicht richtig gut fand.
Ja, stimmt.
Ne? Und Leo auch schon in den letzten Spielen schon nicht gut fand.
Ja, stimmt.
Ne? Also zumindest nicht so, wie man dachte, dass er also überdurchschnittliche Qualität in der zweiten Liga mitbringt. Der Einsatz ist immer da, aber so die ganz großen Unterschiedsaktionen
hat er
auch nicht so auf dem Schirm gehabt.
Andersrum gefragt, wer hat dir denn besonders gut gefallen mit Blick nach vorne? War da jemand?
Ich kann dir nochmal sagen, wer mir nicht gefallen hat. Dux hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Der Freistoß war dann zwar super, ja, der war wirklich geil, aber davor war das auch sehr unglücklich.
Ja, allerdings.
Also, und man merkt da auch so ein bisschen wieder dieses Rummotzen, diese Selbstbeschimpfung, diese ne? Und weiß ich nicht, ich fand Lücke den besseren Stürmer in Heidenheim.
Ja, fand ich auch.
Und wer mir nach vorne überhaupt noch gefallen hat, war wenn noch Weiser.
Ja, mir auch. Und bei Duxch fand ich sogar manchmal auch teilweise sehr, sehr, wie sagt man, ohne Körperspannung.
Arrogant.
Ja, arrogant würde ich ihm jetzt gar nicht unterstellen wollen, aber ja, so ein bisschen so, es fehlte so die letzte Konsequenz, ne? Und dann sind die Abschlüsse nicht scharf und nicht platziert, sondern gehen auf den Mann und sind nicht hart genug und so. Es wirkte teilweise irgendwie, wirkte das komisch. Ich muss nach der Frage nach guten Offensivleistungen wirklich auch nochmal Füllkrug hervorheben, den ich dieses Mal halt eben nicht so effizient torgefährlich fand, aber der hat sich den Arsch aufgerissen. Ne, immer im Arsch raus, immer versucht die Bälle festzumachen, immer als Anspielstation da gewesen. Das hat mir gut gefallen, hat bloß leider wirklich wenig gebracht. Aber trotzdem, ihn fand ich gut und ich bin auch bei deiner Einschätzung zu Leo und Schmid dabei. Wobei ich allerdings auch sagen muss, Schmid hat mir dann nach seiner Einwechslung auch nicht wirklich gefallen. So,
ja.
Ne? Und deswegen, ja, wie macht man's? Wie macht man's am besten? Vertraut man den Leistungsträgern der letzten Monate und hofft darauf, dass sie sich wieder rausarbeiten? So von wegen.
Ich sage ja.
Das glaube ich auch.
Ich sage eindeutig ja, weil du hast hinten schon genügend Umstellung, notgedrungen. Und du würdest Unruhe reinbringen, wenn du die nicht bringst und du musst. Gerade Schmied kam aus einer Gelbsperre.
Ja.
Ja, und hat, wie gesagt, gegen einen wirklich, wie soll ich sagen, eklig aggressiv gut spielenden Gegner im Mittelfeld, hat er auch, muss man ihm auch irgendwie ein Spiel gönnen, um wieder reinzukommen.
Sehe ich auch so.
Ne? So, und Leo, denke ich, ist auch vor allem durch den Ausfall von Toprak und Friedel, kannst du es dir auch nicht leisten, den rauszunehmen.
Okay, also ist, da sind wir uns ja eigentlich einig. Unsere erste Elf wäre dann Pavlas, dann Agu, Jung, dann Grosso, dann Veljković und dann Weiser. So.
Ja.
Und dann wäre anstatt Grosso im defensiven Mittelfeld Rapp derjenige welche?
Also würde ich sagen,
würde ich auch sagen.
Die Alternative wäre Grujew.
Ja, da sehe ich glaube ich eher Rapp.
Ich auch.
Und dann bleiben wir dabei. Schmied Leo und vorne Duxch Füllkrug.
Du hast natürlich noch eine Option, über den wir noch nicht gesprochen haben. Was ist mit dem Bomb?
Ich glaube, so ein Crunch-Time-Spiel, da würde er eher auf Erfahrung bauen.
Ja. Aber das wären dann im Prinzip die Alternativen, die noch auf der Bank wären. Das wird dann ja auch schon dünn, trotz unseres Kaders, ne?
Ja.
Aber dann könntest du Grujew bringen fürs Mittelfeld, die 6- oder die 8er-Position. Ja. Und du könntest einen Bomb bringen, wenn du bisschen mehr Stabilität haben will. Oder du bringst einen Bomb auf rechts als Rechtsverteidiger und ziehst Weiser in die Zentrale.
Oh.
Wäre vielleicht, aber das ist auch zu experimentell.
Ja, wollte ich gerade sagen, sehr experimentell.
Ja, aber du würdest auch sagen, Mittelfeldzentrale, dann Rapp, Schmied und Bittenkurs.
Ja, ich finde die Argumentation, die du gerade genannt hast, einfach auch in sich schlüssig, ne? Also, dass man sagt, man muss hinten so viel umbauen, dass du da nicht vorne auch noch experimentieren kannst. Verändere dann in dem Konstrukt wirklich nur so viel wie notwendig und probier's vorne hin, da bin ich total bei dir. Ja, und wenn du mich fragst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, wie das Ding ausgeht, boah, ey, das kann für mich wirklich von souveränem Sieg oder von überzeugendem Sieg bis hin zu unglücklicher Niederlage eigentlich alles werden. Und ich würde, glaube ich, oh Gott, hast du eine Tendenz?
Ja, ich hab eine ziemlich eindeutige Tendenz. Wir gewinnen das Spiel.
Ja, Baby.
Wir gewinnen das Spiel und zwar mit folgendem Grund. Mit dem Grund, dass dieser Rückschlag in Heidenheim, also das war auf die Fresse zur richtigen Zeit. Mhm. Ja, und wo halt auch so viel, wir haben es ausgiebig uns in Selbstmitleid gesuhlt, wo so viel Rückschläge zusammenkamen, wo, glaube ich, nicht nur wir Fans, sondern auch einige in der Mannschaft schon vergessen hatten, dass uns sowas überhaupt passiert hat.
Ja, genau.
Ja. Das ist so ein bisschen wie Europa jetzt gerade dasteht und denkt, warum fliegen uns nicht weiter gebratene Tauben ins Maul? Ja, wieso? Wir dachten, dass die Welt war doch ganz hübsch so. Also für uns. Und plötzlich ist alles anders und man denkt so, oh, vielleicht müssen wir doch mal Popo zusammenkneifen. Und komischerweise musste ich daran denken, ne? Also der Vergleich hinkt natürlich komplett und ist auch überhaupt nicht.
Naja, die Message ist ja, mach's dir nicht zu bequem.
Ja, aber die Messe, genau, ne? Also das wollte ich unterm Strich, wollte ich das sagen, ne? Dass das jetzt zur richtigen Zeit kommt. Und deswegen glaube ich, dass die Hütte brennen wird und dass wir das Ding knapp, aber verdient gewinnen mit 3-1.
13, das ist gut, ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich bin pessimistischer. Ich glaube, dass wir das Ding mit Ach und Krach 2-2 spielen. Okay. Aber dass wir als moralischer Sieger rausgehen werden, weil wir von einem 0-2 zurückkommen.
Okay, ja. Wäre denn 2-2 gegen den Tabellenführer?
Ja.
wäre ja nun auch keine Katastrophe.
Nö, würde ich davon abhängig machen, wie die anderen spielen, aber bin ich bei dir. Also.
Wir gucken nur auf. Ja, genau.
Ja, Herr Werner.
Ja. Ja, vielleicht hat er doch nicht so unrecht.
Er hat sogar an ziemlich vielen Punkten erschreckend viel Recht, ganz oft. Ja. Deswegen, wer wäre ich, ihm zu widersprechen?
Glaubst du wirklich, dass Mai auch eine Verletzung hat oder ist das nur vorgeschoben und er hat ihn ausgewechselt und hat das Argument, er ist auch leicht angeschlagen? Heute gab es ja auch schon wieder Entwarnungen.
Ja, ich glaube.
Das klang mir dann doch so ein bisschen nach Schutzbehauptung, oder?
Ja, aber ich glaube auf der anderen Seite dann auch, Werder hat es, glaube ich, nicht notwendig, dann irgendwie proaktiv sich eine Notlüge auszudenken, weißt du? Weil wie oft ist es schon vorgekommen, dass Spieler dann einfach in der Halbzeit runtergenommen wurden. So. Und dann.
Ja, aber du willst ja natürlich auch keinem richtig die Hosen runterziehen, ne?
Also, ja, du kannst einfach die Schnauze halten.
Ja, okay. Ne?
Wenn dann Nachfragen bei der nächsten Pressekonferenz kommen, dann heißt es, wir mussten einfach taktisch was Neues probieren, um in irgendeiner Form dem Spiel eine andere Wende zu. Du weißt ja, wie es ist.
So. Ja, das ist dann eher so ein Politiker-Gedanke. Ja. Nee, stimmt schon.
Deswegen.
Stimmt schon.
Ja, aber komm, ich trotzdem, es ist jetzt Montag, wir haben am Wochenende haben wir das erste Mal seit Ewigkeiten wieder verloren und trotzdem, jetzt nach einer Stunde Aufnahme und deswegen sind halt eben dann auch unsere Podcast-Aufzeichnungen immer so geil, weil es dann bei mir trotzdem immer den Blick auf das Ganze wieder komplett um 180 Grad dreht, denn jetzt habe ich schon wieder mega Bock auf das Spiel am Samstag mit dir im Stadion.
Ja, und, ich habe auch Freude. Ja, bei mir sind es übrigens nur 51 Minuten. Ich hoffe nicht, dass...
Nee, wieso? Wieso nur 51 Minuten? Das reicht doch.
weil du gerade meintest, eine Stunde ist schon rum. Ich hoffe nicht, dass ich hier...
Achso, ja, weil Pi mal Daumen.
10 Minuten lang auf Pause.
Nein, alles gut.
Okay, dann gib mir noch 30 Sekunden, um eine letzte Sache darzustellen. Und zwar hat uns auf Twitter eine Nachricht erreicht von Abby 08 mit irgendeiner Zahlenkombination, weiß ich nicht genau, gebürtig in Dresden, aber Werder-Fan und sagte in einem sehr freundlichen Ton, du, das letzte Mal habt ihr ja Folge 88 nicht genannt, sondern 87b und habe ich wohl gesagt, ausgerechnet gegen Dresden, 88 und man sollte doch nicht alle Dresden-Fans in diesen Nazi-Topf werfen. Wollte ich auch nicht.
Ja, war dann auch wirklich von uns einfach ein missglückter Versuch, mit diesem überzogenen Klischee zu spielen. Ja, das
ja, also tut uns so halt. Missglückt, also mein schlechtes Gewissen hält sich jetzt auch in Grenzen, ne? Ich war spaßeshalber vor ein paar Jahren mal bei Pegida an einem Montagabend in Dresden, so, also ich sag mal, das kommt jetzt auch nicht aus dem Nix.
Ja, aber mit Dynamo hat das natürlich nur bedingt was zu tun, ne?
Aber dennoch, vielen Dank für die freundliche Kritik. Das war kein Rumgepöbel, das war sehr nett und sehr charmant. Und,
das tut uns leid.
Vielleicht auch sehr richtig. Und ich hoffe, das wird jetzt keine Dauereinrichtung, dass ich nach der Nudelsorte Castelloni, oder wie heißt der Trainer von...
Cappelletti.
jede Woche irgendwas zurücknehmen muss.
Kommen die nächsten Zuschriften.
Rette mich.
Also ihr Lieben.
Mach zu jetzt das Ding.
Folge 89, Titel To Be Announced, wissen wir nämlich noch nicht, müssen wir noch drüber sprechen, aber unterm Strich steht trotzdem, Heidenheim ist verknust, die Niederlage ist verdaut und ab jetzt gilt Countdown und Vorfreude auf das Spiel gegen den Tabellenführer am Samstag um 20:30 Uhr. Thomas und meine Wenigkeit werden im Stadion sein. Wir freuen uns tierisch drauf. Ich hoffe, ihr auch. Flutlicht, geiles Wetter, schönes Fußballspiel und dann hoffen wir mal, dass wir da den Bock wieder umstoßen, ne? Und es genauso kommt, wie Thomas vorher gesagt hat. 3-1 für Werder, es wäre doch ein Traum. In diesem Sinne, ihr Lieben, kommt gut in die Woche. Drückt die Daumen fürs Wochenende und wir hören uns nach dem Spiel gegen Darmstadt. Thomas, mein Lieber, auch dir noch einen schönen Tag. Schlaf schön, du hattest ja Frühdienst heute.
Ja,
bis
ja.
Bald.
Aufstiegsrennen geht gerade jetzt richtig los. Gute Woche, gutes Spiel.